Ja, ich denke, das Lied war eine sehr gute Einführung schon. Das ist übrigens unser Lieblingslied in unserem Hauskreis geworden. Wir haben es in der Liedermappe, die wir regelmäßig gebrauchen, haben wir es extra eingeklebt. Und damit wir uns immer wieder bewusst machen, was eigentlich unser Hauskreis für eine Aufgabe hat. Und besonders dann, wenn wir neue Leute dort haben, die zum ersten Mal in dem Hauskreis sind, dann wird das nochmal auch erklärt, dass man voneinander lernen darf, dass keiner sich scheuen muss, eine Frage zu stellen und vor allen Dingen, dass wir uns von Gott dort beschenken lassen dürfen. Ich habe einen Bibelvers mir noch rausgesucht, der in der Kürze auch sagt, worauf es in der Hauskreisarbeit ankommt. Matthäus 18, Vers 20, da sagt Jesus, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Das macht Mut, zwei oder drei, dass wir nicht erst meinen, wenn es sehr viele sind, dann lohnt es sich, aber ganz wichtig, auch in meinem Namen zusammenkommen, nicht unverbindlich, sondern in der Verbindung mit Jesus. Da bin ich selbst in eurer Mitte und Jesus in der Mitte zu erleben, darum soll es ja dann auch gehen. Es gibt nun sehr viele Bücher zur Hauskreisarbeit. Ich habe eins, was ich nur kurz empfehlen will. Also das sind, was ich jetzt erzähle, ist nicht aus dem Buch. Das kann man nachlesen. Sondern das sind Erfahrungen aus Hannover und Bonn. Teilweise leidvolle Erfahrungen, aber teilweise auch sehr schöne Erfahrungen. Dieses Buch kann ich sehr empfehlen. Mut zum Hauskreis. Da sind Anregungen und Modelle drin, wie man auch einfach etwas ausprobieren kann. Wo etwas nicht so gut gelaufen ist, kann ich sehr empfehlen. Also wenn das hier noch nicht bekannt ist, was nicht für den Büchertisch hier führt, sollte man auf jeden Fall hier bereithalten. Ja, zunächst mal, wie kommt es zur Bildung von Hauskreisen? Das hat ja eine Geschichte. Zum Beispiel in Hannover weiß ich, da war es so, da wurde der bisherige Jugendkreis immer größer. Das fing mal an mit 11 Leuten, dann wurden es immer mehr, 20, 30. Das war irgendwann nicht mehr handhabbar, in einem Raum zusammenzukommen. Man musste Gruppenarbeit bilden. Dann wurden die jungen Leute älter und sagten, eigentlich sind wir gar keine Jugend mehr oder ja, wussten nicht so recht, wie soll es weitergehen. Und dann bildeten sich Hauskreise, ganz spontan, ungeordnet. Und da war das Problem aber dann auch, wie funktionieren diese Kreise? Braucht man da einen Leiter? Braucht man keinen Leiter? In der Freien Evangelischen Gemeinde in Bonn ist es so gewesen, da gab es ursprünglich mal eine Bibelstunde und dann war es so, dass viele haben dort außerhalb gewohnt und mussten reinfahren in die Stadt und das war ein langer Anfahrtsweg. Sie mussten zur Arbeit reinfahren, zum Gottesdienst, dann noch zu besonderen Veranstaltungen. Und dann haben sie gesagt, also jetzt auch noch zur Bibelstunde reinfahren, das wird uns irgendwann zu viel. Haben sich an den Pastor gewandt, haben gesagt, ist es denn nicht möglich, dass wir das vor Ort machen können? Ja, nach hin und her und ob das einfach so geht, ist man dann so Schritte gegangen. Und heute ist es so, das ist also über mehrere Jahre gelaufen, heute hat man 25 Hauskreise in der Gemeinde. Es gibt keine Bibelstunde, sondern die Hauskreise übernehmen die Funktion der Bibelstunde. Es gibt daneben noch andere Sonderkreise, Jugendkreis zum Beispiel, aber die eigentliche Bibelstunde spielt sich in den Hauskreisen ab. Dazu sage ich aber noch was, also da müsste man noch einiges jetzt ergänzen. Wie kommt es zur Bildung von Hauskreisen? Es ist einmal ein Bedürfnis da nach dem Gottesdienst. In meinem Gottesdienst hört man nimmt auf. In der stillen Zeit ist man für sich alleine. Aber wo ist der Austausch? Wo kann man mal darüber reden, wie es im Alltag, wie setzt man das im Alltag um? Welche Probleme treten da auf? Und wie sieht es denn in der Realität aus? Also dieses Bedürfnis nach Austausch und nach Vertiefung auch der persönlichen Bibellese und auch der Predigt, die man im Gottesdienst gehört hat, das ist oft ein Beweggrund, wir wollen uns auch mal so treffen. Also auch wenn es ja spontan erstmal geschieht. So, Hauskreise haben Chancen und Vorteile. Sie haben Chancen und Vorteile. Und zwar ein Vorteil ist die Entlastung des Pastors. Wenn eine Gemeinde noch sehr klein ist, sagen wir mal 20 Leute, dann schafft es der Pastor noch, jeden zu besuchen. Wenn es 50 wären, wird es schon etwas schwieriger. Bei 100 braucht er irgendwann einen zweiten, der das auch mitmacht, oder aus der Gemeinde noch jemand. Und irgendwann geht es nicht mehr. Dann überfordert das auch die Kräfte. Gibt es eine schöne Bibelstelle im Alten Testament von Mose, wo er auch, das waren noch ein bisschen mehr Leute gewesen, wo er dann schlichtweg überfordert war und sein Schwiegervater ihm den Rat gab, Gruppen einzuteilen, Verantwortung zu delegieren. Ich denke, dass das eine Chance, ein Vorteil ist eines Hauskreises, den Pastor, die Hauptverantwortlichen der Gemeinde zu entlasten, im Besuchsdienst und in der Seelsorge, also zu dezentralisieren. Eine andere Chance, ein anderer Vorteil ist die größere Überschaubarkeit. Also wenn ich jetzt hier sehe, es ist ja noch relativ überschaubar, aber ich denke mir, so richtig persönlichen Kontakt kann ja jeder bei sich selbst überlegen, zu wie vielen Leuten kann ich intensiven Kontakt pflegen. Ich habe mal so die Zahl von 10 gehört und dann wird es sehr oberflächlich. Ja, also das macht, jeder hat da ein unterschiedliches Fassungsvermögen. Aber richtig so verfolgen zu können, wie geht es dem Einzelnen, wie kann man konkret für ihn beten, da hört es ab einer bestimmten Zahl auf. Und deswegen bietet der Hauskreis die Chance, wirklich eine Überschaubarkeit zu haben, eine Verbundenheit und eine Eigenverantwortung. Eine Eigenverantwortung, man kann sich nicht so aus der Verantwortung stehlen. Klingt jetzt negativ, ist aber auch eine Chance, man wird herausgefordert. Endlich stehe ich nicht im Schatten eines anderen, der das vielleicht auch besser kann, sondern jetzt bin ich plötzlich selbst gefordert. Auch in meinen Schwächen, aber ich darf mich mal hervorwagen. Das ist eine Chance. Es gibt ja so eine Art Jüngerschaftskurse, haben verschiedene Begriffe. Im Hauskreis geschieht das ganz praktisch, indem man mehr auch gefragt wird oder auch sich verantworten muss. Und es ist auch leichter, wenn jetzt neue in die Gemeinde kommen. Ich weiß nicht, wie es hier geschieht. Es kommt jemand neu herein. Woran erkennt man ihn? Er hat ja nicht ein Abzeichen, ich bin neu. Irgendwie muss man ist ja schon mal da gewesen. Und dann, wie bekommt er Kontakt zur Gemeinde? Ist das immer der Pastor, der sich da um ihn kümmert? Also in Bonn läuft das zum Beispiel so, man hat jetzt einen Modus gefunden, dass in den Abkündigungen, Bekanntmachungen, immer ein Satz drin ist, wenn jemand ein Gespräch wünscht oder auch näheren Kontakt, soll er sich da und dort dran wenden und wird dann auch in Hauskreise weitervermittelt, wo er dann intensiver auch Gespräche führen kann. Und eine weitere Chance ist die Multiplikation, also das Wachstum, inneres Wachstum und äußeres Wachstum. Und zwar muss man eigentlich die Hauskreise so sehen wie Mini-Gemeinden. Ich meine, hier ist ja der Begriff auch Hausversammlung geprägt. Im Grunde genommen ist ein Hauskreis eine kleine Gemeinde mit Abstrichen. Ja, also nicht komplett, aber es zeichnet sich auch in dem Lied, kann man es gut sehen, es zeichnet sich eigentlich alles das schon, oder finden wir dort wieder im verkleinerten Maßstab, was in der großen Gemeinde vorhanden ist. Und es ist auch möglich, und so ist es in Bonn auch schon mehrfach dann vorgekommen, dass man aus diesen kleinen Mini-Gemeinden eine neue Tochtergemeinde gebildet hat. Man hat also dann 3 oder 4 Hauskreise, die haben zusammen eine neue Teilgemeinde gebildet und konnten dann die Hauptgemeinde entlasten. Es konnten dann wieder neue Leute hinzukommen. Das ist also eine Chance, einmal eine Perspektive auch zu haben, wie geht es weiter. Es ist leichter möglich zu wachsen. Man macht Platz für andere und es ist ohne weiteres möglich, wieder einen neuen Hauskreis zu bilden. Da ist dem Wachstum sind da keine Grenzen gesetzt. Ja. Nun gibt es auch Risiken und Nebenwirkungen, wollen wir nicht verschweigen. Es ist nicht alles immer so positiv und so rosig, Hauskreise bilden auch Gefahren. Eine Gefahr ist, dass ein Hauskreis sich abkapselt, sich verselbstständigt, Interessen, eine Sympathiegruppe nur noch darstellt und wie zu einem Club verkommt, also gar nicht mehr offen ist und vielleicht so ein frommes Ghetto darstellt. Ja? Also wir sind die Besonderen und alle anderen weiß man nicht so recht. Oder man kennt sich so gut und lässt gar keinen anderen mehr rein. Das heißt, wenn einer neu hineinkommt, merkt er, da wird ein bestimmter Slang gesprochen, da muss man irgendwie dazugehören und ansonsten, oder man ist sehr intellektuell, sehr hoch, man redet sehr hochgestochen, dass nicht jeder dem folgen kann, und dann ist auch für manche dieser Hauskreis einfach nicht zugänglich. Das ist eine Gefahr. Eine andere Gefahr ist, und das haben wir sehr oft erlebt in Bonn, da könnte ich so einige Geschichten erzählen, Selbstdarstellung durch dominante Persönlichkeiten. Aber wenn man davon spricht, muss man auch sagen, auch der Hauskreisleiter selber steht in dieser Gefahr. Und da braucht er natürlich auch, ein Leiter braucht sehr viel Demut, um sich nicht selbst da so darzustellen und die anderen zu vereinnahmen. Aber es kommt auch vor, dass manchmal Leute hineinkommen in diesen Hauskreis und den in Beschlag nehmen, mit ihren Sorgen. Ich meine, man soll ja auch offen sein, aber die teilen, sie meinen dann, ihre Sorge ist die größte überhaupt und muss in aller Breite behandelt werden. Oder auch mit Erkenntnissen, ja, die unbedingt mitgeteilt werden müssen, sodass man manchmal meint, man hört eine zweite Predigt dort. Also da gibt es ganz interessante Blüten, und diese Selbstdarstellung durch Stars, die dort hineinkommen und sagen, mir dieser Hauskreis bietet für mich das ideale Forum, wo ich mal zeigen kann, was ich so erlebt habe, das sind so Dinge, die müssen auch beschnitten werden. Es ist aber, wie gesagt, ein Risiko. Und dann natürlich das Risiko dass Irrlehren entstehen, dass Abspaltungen stattfinden. Das wäre natürlich sehr fatal. Das heißt, dass sich dieser Hauskreis gegen die Gemeinde richtet und auf Konfrontationen geht, weil er sich verselbstständigt. Ja, jetzt kann man aber diesen Risiken vorbeugen. Und da will ich mal doch ein paar Dinge nennen, die sich bewährt haben. Manchmal erkennt man sowas erst nach leidvollen Irrwegen. Ganz wichtig ist das beständige Gebet und dass man, wer wirklich den Hauskreis als Chance begreift, dass man dazu Jesus aufsieht und nicht auf sich schaut, wie kriege ich das jetzt geregelt, wie kämpfe ich jetzt oder wie werde ich damit fertig. Ich habe das mal selbst erlebt, wo ich das Gebet vernachlässigt habe, und es war mit Sicherheit kein Zufall, dass dann bestimmte Dinge da vorgekommen sind, die dann nicht gut waren. Wo ich dann einfach auch nicht den Mut hatte, dem entgegenzutreten. Aber wichtig ist, wenn wir beten, ist es ja so, dass Gott auch seine Hand da drauf legt und auch selbst Veränderungen schafft. Leute, die dort so ein bisschen zur Selbstdarstellung neigen, plötzlich auch durch Gottes Wort selbst getroffen werden, was wir gar nicht so machen können. Gebet ist das A und O. Ich meine, natürlich sagt man das immer wieder, aber für die Hauskreisarbeit, die macht man nicht einfach so. Da schüttelt man nicht so einfach aus dem Ärmel. Wir sind nicht perfekt, aber wir müssen unbedingt vor Gott diesen Hauskreis bringen. Und ich muss sagen, wer jetzt so Hauskreisleiter ist, der sollte auch sehen, wer ist in meinem Hauskreis. Und dass ich mal durchgehe und sage, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, bete ich. Ich kenne ja, ich weiß ja ungefähr das Umfeld. Ich weiß, dass ich einmal in der Woche wirklich mir das zum Anliegen mache. Ja, und wirklich bewusst auch für die Leute im Hauskreis bete. Das ist wirklich wichtig. Und auch die gegenseitige Fürbitte der einzelnen Hauskreisglieder, das kann man auch so machen, indem man Gebetspatenschaften bildet. Ja, dass man sagt, gut, jeder zieht vielleicht einen Namen, oder es bilden sich innerhalb des Hauskreises, bilden sich vielleicht auch so Partnerschaften, ne, wo man, vielleicht ist das auch schon der Fall. Ein zweiter Punkt, der sehr wichtig ist, um irgendwelchen negativen Tendenzen vorzubeugen, ist eine Wärme. Ich habe mir manchmal überlegt, in Hannover da sind einige Hauskreise nicht so gut weitergelaufen. Und ich habe das erst, ich glaube, richtig gesehen, als ich in Bonn war, und warum bestimmte Hauskreise Zulauf bekommen haben und andere nicht. Und die Zulauf bekommen haben, haben eine Wärme gehabt. Da war eine ungezwungene Atmosphäre. Das fängt schon damit an, jemand kommt zu spät. Und wie ist dann die Reaktion? Kannst du nicht früher kommen? Ja, das kann Gründe haben, das kann verschiedene Gründe haben. Ist jemand geschafft von der Arbeit, musste Überstunden machen, wissen wir, was da vorgeht. Der ist froh, dass er da ist, ja. Und das ist ganz wichtig, ihm auch zu zeigen, du darfst hier relaxen, du darfst hier sein, du darfst dich jetzt hier beschenken lassen. Vergiss mal alles, du bist ja nicht unter Stress, den Stress hast du gerade gehabt eventuell. Also ganz wichtig, eine Aufnahme, eine Offenheit. Und das gilt natürlich auch für Nichtchristen. Weil der Kreis soll ja auch offen sein, nicht nur für Fromme. Und das ist wichtig, gerade Nichtchristen sind oft kritisch. Und da sollte auch jede Frage erlaubt sein. Das ist manchmal gar nicht so einfach, denn es gibt manchmal Fragen, die sind so ein bisschen provozierend und haben Spitzen. Aber das ist auch wichtig, damit umzugehen. Also eigentlich jede Frage auch Fragen zuzulassen. Keine Alters- und Bildungsbeschränkung aufzuerlegen. Ja, wenn so ein Kreis nur sich im jungen Umfeld bewegt oder nur im älteren, dann ist da hat er irgendwie Schlagseite. Er sollte grundsätzlich offen sein für alle Altersgruppen. Und auch von der Bildung her, dass es nicht so ein akademischer Zirkel wird, man muss das verstehen können, was dort gesagt wird. Und deswegen muss auch jede Frage erlaubt sein. Wenn einer sehr hochtrabend redet, einer sagt, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Ja, was heißt denn das jetzt? Oder ich arbeite so und so, jetzt kannst du mir das bitte mal erklären. Das korrigiert dann auch. Deswegen merkt man, ich werde gar nicht verstanden. Ja? Das ist also ganz wichtig, eine gegenseitige Korrektur. Dauerredner. Dauerredner müssen auch mal zuhören. Wir haben das in dem Lied ja gesungen. Keiner, der nur immer redet und keiner, der nur immer hört. Und den Dauerrednern muss man sagen, du musst es lernen, auch mal zuzuhören. Ich meine, so sollte man das eben nicht sagen, aber auch mal, da sind auch noch andere. Ja, und jetzt haben wir genug darüber jetzt gehört. Das ist natürlich das Fingerspitzengefühl, da zu finden und zu sagen, stopp. Reicht erstmal, ja. Jetzt müssen wir das erstmal verarbeiten. Und das sind Dauerredner müssen auch mal zuhören. Das müssen die lernen. Das müssen die unbedingt lernen. Und wir dürfen alle voneinander lernen. Das sage ich auch immer neuen Leuten, die reinkommen. Wir dürfen alle voneinander lernen. Und wir lernen auch von dem, der neu reinkommt. Und wir lernen auch von einem, der noch gar nicht Christ ist. Von dem können wir auch was lernen. Wir müssen ihn erstmal kennenlernen. Wir müssen erstmal kennenlernen, was ist das für ein Mensch? Ja, also der Hauskreis, eine persönliche Korrektur, eine Chance und eine Hilfe und eine Herausforderung, und ich sehe ihn immer als ein Geschenk. Also das ist ganz wichtig, dass wir ihn als ein Geschenk und auch so präsentieren, als ein Geschenk, als eine Art Tankstelle. Ein wichtiger Punkt, wie man diesen Auswüchsen vorbeugt, zum Beispiel Irrlehren, Abspaltung und so weiter, was kann man da machen? In Bonn gibt es einen Hauskreis für Hauskreisleiter. Und zwar, einmal im Monat treffen sich die Hauskreisleiter. Und sind es bei 25 Hauskreisen mit Co-Leiter, wären 50 Leute, das wäre ein bisschen viel. Also hat man da drei Gruppen gemacht von Leitertreffen. Und dann ist einmal eine Pause und dann geht es wieder monatlich weiter, dreimal. Das sind regelmäßige Schulungstreffen. Und ja, jetzt müsste man sich überlegen, wie das hier in dieser Gemeinde vielleicht aussehen könnte, ob es der Pastor ist, der als Coach für die Hauskreisleiter da ist oder jemand anders als Multiplikator. Wir haben dort in der Freien Evangelischen Gemeinde jemand, der ist bei den Navigatoren hauptamtlich und Teilzeit, kann man sagen, auch in der Freien Evangelischen Gemeinde und führt auch diese Schulungstreffen durch. Und das macht er sehr gut. Und in diesem Hauskreis für Hauskreisleiter, da können auch diese Co-Leiter, also die in der zweiten Reihe stehen, herangebildet werden, ermutigt werden. Denn ein Hauskreis sollte nicht nur auf eine Person zugeschnitten sein, also von der Leitung her, sondern er sollte immer noch jemand haben, mit dem er sich beraten kann und der ihn auch vertreten kann, wenn er zum Beispiel Urlaub hat, wie es mir jetzt gerade geht, dann sollte er einspringen. Und wenn ein Hauskreis sich teilt, dann ist gleich jemand da, der einen Teil übernehmen kann. Und ich muss sagen, wenn einer jetzt sagt, ja, muss ein Hauskreis denn unbedingt so eine Leitung haben? Also aus leidvollen Erfahrungen muss man sagen, ja, unbedingt. Also die Hauskreise, die bisher ohne verbindliche Leiterschaft und versucht haben auszukommen, die waren sehr unbeständig und sind irgendwann abgeglitten. Haben irgendwie nicht das Format gehabt und sind nachher irgendwie versandet und haben sich dann irgendwie aufgelöst. Also vielleicht gibt es positive Gegenerfahrungen, würde mich freuen, aber in aller Regel muss man das so sagen. Also ohne eine klare Leiterschaft, eine gesunde Leiterschaft, scheint es nicht zu gehen. Noch ein paar Themenbeispiele aus Bonn für diesen Hauskreis, für Hauskreisleiter. Was wird dort eigentlich angesprochen? Beispiele, wie bin ich gerecht vor Gott? Vom Umgang mit der Bibelkritik, Heilsgeschichte zwischen alter und neuer Schöpfung, unser Glaube, ist das nur ein Lehrgebäude oder welche Rolle spielt die Jesusbeziehung, was ist wichtiger, Rahmen und Ablauf des Hauskreisabends, Also so verschiedene Grundsatzthemen. Und da ist auch immer ein Austausch mit verbunden. Also es ist sehr schön auch zu erleben, wie die anderen Hauskreisleiter auch manchmal so berichten aus ihrer Arbeit. Und noch eine vierte vorbeugende Maßnahme, die sich sehr bewährt hat, dass die Ältesten und der Gemeinderat regelmäßig über die Hauskreisentwicklung informiert wird. Und in Bonn wird das so gemacht, dass die, wenn sich von der Teilnehmerzusammensetzung was ändert, dann bekommt er eine Liste, die Leute sind in meinem Hauskreis zurzeit. Und wenn da sich sehr viel Veränderung ergeben haben, kommt wieder eine neue Aufstellung, also als zur Information, also es sind jetzt setzt sich der Hauskreis wie folgt zusammen. Und ganz wichtig ist, wenn Hauskreisleiter ernannt werden oder abgelöst werden sollen, dann läuft das über den Gemeinderat. Der muss das bestätigen und es müssen auch, also in der Freien Evangelischen Gemeinde gibt es ja Mitgliedschaft, der Hauskreisleiter muss Mitglied sein, also kann nicht irgendwo außerhalb der Gemeinde sein. Ja, dann noch ein paar praktische Tipps und Anregungen, die werde ich jetzt mal ganz kurz hintereinander einfach so nennen. Hauskreise können sich in verschiedenen Wohnungen treffen oder an einem festen Ort. Und in Bonn ist es so, dass sich Hauskreise auch im Gemeindezentrum treffen. Also sind vier Hauskreise im Gemeindezentrum. Hat bestimmte Gründe, dass man gesagt hat, das ist für uns hier am besten. Wohnung vielleicht zu klein oder nicht zentral gelegen. Wenn ein Hauskreis zu groß wird, also so mehr als 15 Personen, das wird schon schwierig, dann sollte er sich, ja wie am besten ortsbezogen, aufteilen und der Co-Leiter, der zweite Mann, übernimmt einen Teil. Art Zellteilung. Ja, was ist, wenn ein Hauskreis zu klein wird oder nicht mehr richtig geleitet werden kann, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das gar kein Problem. Das haben wir auch in Bonn schon erlebt, durch Wegzug oder Umstrukturierung. Dann verteilen sich die Teilnehmer auf andere Hauskreise. Ja, und wie geschieht das? Keinen großen Krampf. Da wird freigestellt. Man soll den Hauskreis wählen, in dem man auch am besten hineinpasst. Und dazu kann man natürlich auch ruhig mal ausprobieren. Man geht in einen Hauskreis und ja, wie ist der, also passe ich da so rein? Ja? Eigentlich sollte man ja in jeden Hauskreis reinpassen, aber naja. Wie baut man neue Hauskreisleiter auf? Oder was geschieht, wenn ein Hauskreisleiter frustriert ist, enttäuscht ist? Fertig ist, wo kann der sich dran ja aufbauen? Oder wie bin ich selbst zu einem Hauskreisleiter geworden? Ja, habe ich mir das gedacht, jetzt bin ich einer? Oder da läuft das in Bonn, hat sich das sehr gut gezeigt, einen funktionierenden Hauskreis, der guten Zulauf hat, der dient sozusagen als Schule. Da wird auch der Pastor in der Gemeinde, empfiehlt auch den Leuten, die für neue Hauskreise vorgesehen sind, dort zu hospitieren, dort in die Schule zu gehen, learning by looking. Einfach so mitgehen und ein paar Treffen mitzuerleben. Einfach so die Praxis kennenzulernen. Nicht viel Bücher zu lesen, sondern einfach sehen, aha, so kann man es machen. Und dann das umzusetzen mit der eigenen Art, learning by doing. Ja, und dann vielleicht mal wieder learning by looking, wenn es noch nicht, also nochmal gucken, also bisher läuft es noch nicht so, hat sich sehr gut bewährt. Unser eigener Hauskreis hat eine Prägung mitbekommen aus diesem funktionierenden Hauskreis und ist ein Selbstläufer jetzt. Aber er hat seine Prägung mitbekommen und ja, also das, was sich bewährt hat, mitnehmen. Ja, Hauskreistreffen kann folgende Elemente enthalten: Bibellese, Gebet, Fürbitte, Gesang, Gespräch, muss nicht, Gesang, aber ist oft der Fall, und vielleicht ein Imbiss. Vielleicht. Muss aber nicht sein. Hauskreise können nach Zielgruppe unterschieden werden, das ist auch in Bonn so. Es gibt einen Hauskreis, der ist mehr für Anfänger, für Suchende, und irgendwann sagen diese Suchenden so, jetzt möchte ich aber ein bisschen mehr, also Fortgeschrittene, oder auch Bibelanfänger, also da gibt es so verschiedene Abstufung, manchmal nicht so scharf getrennt, aber wäre vielleicht eine Anregung, ja, das so aufzuteilen. Was sich auch sehr bewährt hat, sind, dass der Hauskreis sich nicht nur einmal in der Woche trifft, sondern mal etwas gemeinsam unternimmt, eine Freizeit durchführt oder vielleicht auch mal einen Einsatz macht. Ne, wir wollen mal folgendes Ziel setzen und das gehen wir an. Und das kann sehr gut für die Gemeinschaft sein. und für die Entfaltung der einzelnen Gaben. Ja, dass man einfach mal merkt, aha, da habe ich meine Qualitäten, da hat mich Gott wirklich, da hat mir Gott was gegeben. Und auch diese Seelsorge und Gebetspartnerschaften. Also viele Glieder, ein Leib, Teamarbeit und keine Einzelkämpfer. Für die Bibellese noch ein paar Tipps. Entweder man geht ein Buch der Bibel in Abschnitten durch, Johannesevangelium nach Kapiteln oder gerade so, wie man es verkraften kann. Und dazu ist der Kommentar von der Wuppertaler Studienbibel eine gute Hilfe. Oder man geht nach Gemeindebibelschulheften vor, das haben wir auch schon ausprobiert. Da ist das dann immer zeitbezogen festgelegt. Oder was ich hier auch habe, ich weiß nicht, wer das kennt, Orientierung Plus, Arbeitsheft, Arbeitshilfe für Gesprächskreise. Oder man greift die letzte Sonntagsfolge mal sehr heraus, also sehr interessant sein, damit sich nochmal auseinanderzusetzen. Oder Fragen zu aktuellen und gewünschten Themen. Dann nochmal was zu der Bibel, die man benutzt. Also Paulus Texte mit Lutherbibel ist sehr schwierig. Ansonsten kann man Luther, denke ich, schon ohne weiteres benutzen. Wir benutzen immer auch die Bibel im heutigen Deutsch, weil manchmal sagt einer, also tut mir leid, also das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden, kann das mir nochmal einer erklären und dann Bibel im heutigen Deutsch. Also da muss man auch ein bisschen fair sein gegenüber den Leuten, die sich in der Bibel nicht so auskennen. Der Hauskreis sollte sich regelmäßig, wöchentlich oder 14-tägig treffen. Die Treffen sollten immer, und das kann ich nur empfehlen, immer ein festes Ende haben. Bitte nicht den so ausplätschern lassen und sagen, ach, mal sehen, wie das, was noch so kommt, sondern dann lieber einen Schnitt machen und sagen, Fortsetzung folgt. Ja, auch wenn man mittendrin, man ist wirklich in einem, das muss man unbedingt noch abrunden. Und manche haben ja so den Drang zum Perfektionismus und sagen, das muss ich jetzt aber nochmal so richtig für alle auch erklären. Lieber die Spannung aufrechterhalten und zu sagen, wir machen jetzt einen Schnitt, wir müssen jetzt wirklich auch für die, die nach Hause müssen, und dann sagen, wir machen da aber weiter. Ja, wir lassen das jetzt nicht in der Luft hängen und da machen wir weiter, Fortsetzung folgt. Also das hat guten Effekt. Und ja, von den Zeiten her, wie man es macht, 19 bis 22 Uhr, oder ja, das ist aber dann, wenn man Imbiss nimmt, dann muss man ein bisschen mehr Zeit einräumen. Ansonsten haben wir in Bonn 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr und naja, manchmal dauert es dann trotzdem länger, aber festes Ende ist immer 21.30 Uhr. Für Leiter und Co-Leiter ist es ganz wichtig, selbstkritisch sich ab und zu ein paar Fragen zu stellen. Habe ich zu viel, zu wenig geleitet? Habe ich zu viel geredet, zu wenig? War die Vorbereitung und das Gebet ausreichend? Was habe ich falsch gemacht? Sind wir vom Thema abgekommen? Habe ich ein Ziel oder eine Vision für die Gruppe? Sind wir zu theoretisch, zu akademisch? Gibt es persönliche Spannungen in der Gruppe? Wer war nicht da? Wer braucht Hilfe? Wer sollte angerufen und gegebenenfalls besucht werden? Mit Fingerspitzengefühl aber. Und vor zwei Extremen sollten wir uns hüten. Es gibt ein Extrem, da sagt man, jeder muss einmal einen Hauskreisabend leiten. Erst du, dann du, dann du. Also jeder kommt mal dran. Zwang, Druck. Bitte nicht. Also nicht so etwas aufdrücken, aufzwingen. Das andere Extrem wäre, also ich weiß ja, keiner will so richtig, nur der Leiter bereitet sich vor und hat auch noch die Gesprächsführung. Nur der Leiter, immer nur der Leiter. Das ist das andere Extrem, kann sehr monoton sein. Diese beiden Extreme, da genau die richtige Mitte zu finden, das ist wichtig. Denn jede Regelung, die kann starr, zwanghaft, und zur leeren Form werden. Und dann wird das so eine Betriebsamkeit. Dann lebt dieser Hauskreis nicht mehr so richtig. Und besser dann wirklich nach Gaben aufzuteilen. Ne, wer kann wirklich gut ein Gespräch leiten? Wer kann gut eine Bibelarbeit oder einen Bibelabschnitt erklären? Oder die Impulse geben, die Startimpulse fürs Gespräch. Und ganz zum Schluss die Bezeichnung des Kreises. Ich meine, hier ist ja schon der Begriff Hausversammlung festgelegt worden. Für Außenstehende ist die Frage, welche Bezeichnung wählt man da? Wie wird das verstanden? Hauskreis, was ist das? Irgend Hauskreis. Vielleicht, ja, was wählt man da? Bibelgesprächskreis vielleicht? Also irgendein Begriff, der für Außenstehende unmissverständlich ist. Also früher gab es ja mal den Begriff offener Abend, aber nicht für einen Hauskreis. Und da haben manche gedacht, offener Abend? Was ist denn da offen? Ja, also vielleicht kann man da noch einen besseren Begriff finden. Gut, das sind so die, oh, ist ein bisschen lang geworden, ja. Das waren so die Erfahrungspunkte aus Hannover und Bonn.
Du sagtest, die Ältesten und der Gemeinderat werden regelmäßig informiert, alleine darüber, dass die Teilnehmer sich ändern oder andere Sachen auch. Oder sind sie denn zum Beispiel dabei bei diesem Hauskreisleiter-Hauskreis?
Ja, es sind ja manche Älteste, sind ja auch in der Gemeindearbeit drin, in Hauskreisen, teilweise auch Hauskreisleiter, dann sind die natürlich dabei. Aber sonst nicht. Also sonst ist wirklich die Information in erster Linie die Zusammensetzung der Hauskreise. Weil das kann sich wirklich öfter ändern.
Ich nehme an, Sie fangen an vielleicht mit Gebet auch. Aus persönlicher Erfahrung vielleicht, manchmal kommt die Gruppe zusammen und haben stärkere Bedürfnisse oder mehr Kummer, um zusammen zu beten. Und ein Leiter, nehme ich an, ist häufig dann in einem Konflikt.
Ja.
Jetzt muss ich anfangen, sonst ist die Zeit zu knapp.
Richtig, ja.
Und sowas kann leider ein paar Wochen hintereinander passieren.
Ja, das kenne ich, das Problem kenne ich. Ja, also es ist schon wichtig, dass diese Chance im Hauskreis, dass man sich aussprechen kann, dass die wahrgenommen wird. Also ich kann nur sagen, wie ich das handhabe, und wir haben mal drüber gesprochen, soll man da eine starre Regelung haben? Das ist sehr schwierig, da sehr starr zu sein. Manchmal leidet dann die Bibelbetrachtung darunter. Wir haben das schon erlebt, dass der größte Teil hatte mit Gebetsanliegen zu tun, wirklich mit persönlich schwierigen Dingen, wo jemand wirklich gesagt hat, ihr müsst für mich beten. Und dann hatten wir nicht mehr so viel Zeit für die Bibelbetrachtung. Aber im Nachhinein, muss ich sagen, war das wichtig. Also da muss man etwas flexibel sein und sagen, gut, dann ist die Bibelbetrachtung, kommt etwas zu kurz heute. Eventuell fängt man das beim nächsten Mal auf. Wenn das natürlich öfter vorkommt, dann ja, muss man vielleicht mal extra darüber reden. Ja. Aber sonst sehr flexibel auch, muss man sehr flexibel sein. Allerdings kommt drauf an, also es gibt manchmal Leute, die sehr in die Breite gehen, und dann muss man sagen, okay, noch zwei Sätze und dann sollten wir auch beten. Aber ja, manchmal ist es auch besser, ein bisschen noch zuzuhören. Ja. Aber wenn einer zu viel redet, das ist nie gut. Ja, wenn einer zu viel von sich erzählt, dann muss irgendwo mal ein Punkt sein, gut. Und dann sollte man in die persönliche Seelsorge irgendwie einsteigen. Aber es kommt mal vor, dass mehrere Anliegen haben, die wirklich wichtig sind. Na, dann ist es, da muss man es so hinnehmen.
Also ich habe mal eine Frage, und zwar hast du ja gesagt, ihr habt um die 25 Hauskreise, ist das richtig?
Ja, ja.
Und du hast auch gesagt, dass einige Hauskreise für Anfänger sind, andere für Fortgeschrittene, ja. Aber es sind ja halt nur, sag ich mal, zwei oder vielleicht fünf Hauskreise, die so aufgeteilt sind. Wie setzen sich die anderen 20 zusammen? Und die andere Frage ist, du hattest ja auch gesagt, wenn einer zu spät kommt, naja, nicht gleich meckern. Wie sieht das überhaupt mit der Verbindlichkeit aus? Wie weit wird auf Pünktlichkeit doch irgendwo Wert gelegt? Und ja, wie setzt sich dann eben dieser Hauskreis zusammen? Wo kommen die Leute her, sodass ich überhaupt weiß, wer ist bei mir?
Ja. Ein Hauskreis hat ja nicht diese Mitgliedschaft. Also da kommt mal jemand und dann weiß man nicht, kommt der wieder. Und irgendwann frage ich dann schon mal, möchtest du jetzt regelmäßig kommen? Ja, also er hat ja am Anfang die Freiheit, ruhig zu sagen, nee, also ich schaue mich mal woanders um. Dann interessiert mich natürlich, wenn er nicht kommt, dann interessiert mich schon der Grund, warum. Also das möchte ich dann schon gerne wissen, denn vielleicht läuft ja irgendwas falsch. Pünktlichkeit, also Verbindlichkeit, das ist sehr schwierig in unserem Hauskreis, weil die Leute teilweise Schichtdienst machen, also im Krankenhaus arbeiten, nicht immer kommen können, Nachtdienst haben und mal öfter nicht da sind dann, also einige. Ja, das kann man nicht ändern. Bei anderen, da weiß, also es gibt manche, die auch eigentlich regelmäßig kommen müssten und dann ja, auch ausweichen. Also es ist schon eine Regel, es ist schon eine Verbindlichkeit da, aber die ist nicht immer sehr also einfach zu bekommen. Wenn alle kommen würden bei uns, dann müssten wir unseren Hauskreis eigentlich aufteilen, weil er zu groß ist. Aber da nie alle da sind, geht es noch. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt so einen Bibeltext habe und das fehlt dem anderen, fehlt praktisch eine Lücke. Ne? Was haben wir da vorher durchgenommen? Da muss ich nochmal zurück und nochmal eine Zusammenfassung vom letzten Mal geben. Also ich bedauere das zum Teil, aber die Verbindlichkeit, es gibt einige, die sind verbindlich. Aber es sind leider nicht alle, das ja, ist so. Ja, ich kann es, ist unvollkommen. Ja, ach so, Anfänger und Fortgeschrittene. Kann es nicht so viel zu sagen. Ich habe einen Hauskreis, wie gesagt, in dem wir zuerst waren, das ist so ein Anfängerhauskreis, da kommt, sagen wir, jeder, der neu kommt, kommt erstmal in diesen Hauskreis rein und dann wird dieser Hauskreis immer größer und braucht dann neue Leiter und dann entsteht ein neuer Hauskreis oder die Leute gehen weiter in andere Hauskreise. Also nach einer, ja? Dieser Leiter, der das macht, hat die Gabe dazu und möchte das auch so. Das ist richtig, das ist für einen Leiter, kann das, also das kann nicht jeder machen. Aber der das macht, der, wenn man dort mal wieder reinkommt, hat man nie den Eindruck, dass das langweilig ist oder dass er sich wiederholt. Der hat irgendwie die Gabe dazu. Ja. Aber das ist natürlich, das stimmt, also man müsste irgendwie, wiederholt sich manches, aber wenn wir ehrlich sind, wiederholt sich auch manches bei uns, die wir schon länger Gott kennen, müssen wir manchmal auch manches wiederholen und Glauben neu lernen. Also, ja, also ich weiß nicht, wie man da Fortschritt so, wir haben, irgendwo haben wir auch unsere Defizite, die wir dann neu entdecken.
Die Leute, die jetzt aus diesem Anfängerhauskreis herauskommen, gehen die dann zusammen in einem, weil die sich ja schon kennengelernt haben, oder werden die dann ortsspezifisch oder gruppenspezifisch aufgeteilt?
Das Problem ist, wenn der Hauskreisleiter eine Ausstrahlung hat, eine positive Ausstrahlung, dann hängen die Leute an diesem Hauskreisleiter und wollen nicht von dem weg. Und der Kreis wird immer größer und wenn der weise ist und der achtet zum Glück darauf und sagt, Leute, jetzt seht mal zu, ihr müsst euch mal also von mir lösen und versucht, dann, also es wird noch gemeinsam begonnen, man singt noch zusammen ein paar Lieder und dann teilt man sich zur Bibelarbeit in Gruppen auf. Also schon mal der Anfang zur Zellteilung. Und das wird öfter so gemacht und dann sieht man, bleiben noch die, also stabilisiert sich das und irgendwann heißt es so, jetzt fangen wir von Beginn an, fangen wir schon getrennt an. Also entweder bildet sich ein neuer Hauskreis oder was er auch macht, dass er sagt, hör mal, da ist ein Hauskreis, der hat so wenig Leute. Oder der kann noch aufnehmen. Geh dahin. Und das muss der Hausgeleiter selbst sagen. Ja, der muss von seiner Person mal wegschauen und sagen, nicht, oh toll, dass ich so viele Leute habe, noch mehr, sondern und das macht er zum Glück. Einige hat er so regelrecht geschoben, ja, also so richtig, du gehst jetzt in den, und er hat auch so die Autorität, du gehst jetzt in den Hauskreis, das sage ich, das ist wichtig für dich, ne, und erstmal, oh, das, und dann haben die gesagt, warum hast du mir das denn so gesagt? Aber da muss irgendwie auch der Punkt kommen, dass man sagt, ich löse mich mal von der Person und gehe jetzt mal in diesen Hauskreis, der mich weiterführt. Weil der hat dann genug zu tun, also wirklich, der zieht Leute an, die wirklich manchmal mit sehr vielen Problemen da beladen sind und der will auch das möglichst nicht sich damit überladen, ne? Also dass er das auch die Hauskreise verteilt. Also da muss man ein bisschen schieben auch und sagen, also bitte, bitte.
Dazu gehört. Also wir haben das ja bei uns mehr mit den Hausversammlungen so gedacht, dass sie regional eingeteilt werden. Da ist ja nicht so, dass es jetzt einen Hauskreis gibt, so ein neuer Hauskreis entsteht, sondern mehr, dass die Leute, die vielleicht einen Glaubensgrundkurs oder so gemacht haben, dass die dann in einen bestehenden hineinkommen.
Ja.
So, hast du solche Gedankenmodelle auch schon mal gesehen irgendwo? Oder?
Ja, bei uns, das hat mal lokal angefangen in Bonn, ist jetzt nicht mehr ganz so, weil durch Umzug, durch Teilung von Hauskreisen lässt sich das nicht immer so durchhalten. Also unser Hauskreis, da kommen die Leute aus verschiedenen Regionen, das ist unglücklich, wenn man jetzt ein gemeinsames Haus, also wo man sich trifft, ne, wir sind an der Peripherie mehr, kann man sich leider bei uns nicht im Haus treffen, also haben wir das Gemeindezentrum bei uns dann gewählt. Man kann es auch so machen, dass man sagt, wir müssen nicht extra einen Anfängerhauskreis haben, sondern integrieren die Anfänger. Aber dann muss ich sagen, dann gehört sehr viel Disziplin dazu für die anderen, dass sie auch zuhören und auch lernen von dem, der am Anfang steht. Das ist wichtig, dann geht das. Ne, also da muss ich mich als derjenige, der weiter ist, zurücknehmen und auch die Fragen desjenigen, der noch so am Anfang steht, ernst nehmen und nicht ihn überfahren. Dann geht das auch.
Sagen wir mal, es sind keine ganz neuen Leute, sondern es kommt jemand aus Mainz zugezogen.
Ja.
Der steht schon 4 Jahre im Glauben und möchte jetzt in einen neuen Hauskreis rein.
Ja.
Wie geht das? Habt ihr dort eine Ansprechperson, die für alle Hauskreise zuständig ist, ein Ältester oder ein zweiter Gemeindepastor? Gibt es vielleicht auch so eine Tafel, wo alle Hauskreisleiter oder Hauskreisehepaare, Leiterehepaare mit so einem Bild da sind, wo man dann... so eine Karte ziehen kann, wo die wohnen oder die Telefonnummer, dass sie einen Ansprechpartner haben.
Also bei der Größe der Gemeinde hat man gemerkt, noch kann der Pastor, der ja schon jahrelang dort in Bonn ist, kennt die Gemeinde. Aber der soll nächstes Jahr geht er weg und wie geht es dann weiter? Und da ist man jetzt schon dran gegangen, Bilder von den Gemeindegliedern zu machen, damit man zumindest weiß, wer ist denn das überhaupt? Ja? Und durch die Teilnehmerlisten, die auch der Gemeinderat bekommt, der Pastor bekommt, weiß er natürlich, welche Hauskreise durchaus Zulauf vertragen können oder welche zu groß sind. Und wenn jetzt jemand neu kommt und sagt, also ich suche hier Kontakt, dann kann er sagen, also ich empfehle folgenden Hauskreis und dann wird er erstmal in diesen Hauskreis gehen und wird sich mit dem Leiter, also dem Hauskreisleiter in Verbindung setzen, dann ist er vor zu kommen oder kommt einfach. Und wenn er dann wieder erwartend sagt, also dieser Hauskreis, nee, also gibt es nicht noch einen anderen? Ja, dann wird er sagen, okay, also, aber dann ist natürlich ein interessantes Zeichen, wenn jemand neu kommt und sagt, also der hat mir nicht gefallen, das ist ein Alarmzeichen, also irgendwo sollte man schon sagen, also woran liegt es? Ne? Vielleicht liegt es an der Person, aber da muss man schon hellhörig werden, was ist los? Sind wir gar nicht mehr offen für Außenstehende? Wir dachten immer, wir wären offen. Ja. Ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die, ich weiß nicht, die etwas schwierig sind und die dann auch den Hauskreis wieder verlassen, weil die eben falsches Verständnis haben. Ne? Die wollen dann ihre Lehre und ihr Gedankengebäude da massiv einbringen und hören nicht mehr zu. Die ständig rotieren. Ja, das sind aber meistens schwierige Leute. Die verlassen auch irgendwann die Gemeinde. Also ja, die gibt es. Die meinen immer, es liegt an diesem Hauskreis. Aber nachdem die dann ein paar durchhaben, naja, die gibt es auch, ja.
Und mich würde noch interessieren, wie die Verantwortung der Leiter der Hauskreis oder Hausversammlung, wie man es auch immer nennt, für die einzelnen Teilnehmer da ist. Ist also angedacht, dass die Leiter auch sich regelmäßig zum Beispiel mit den einzelnen Teilnehmern treffen, um ja auch mal noch persönlicher mit den Einzelnen zu werden, oder soll der Leiter der Hausversammlung eher nur ein Gleicher unter Gleichen sein, der halt nur wenn alle durcheinander reden, auf einmal dann mal sagt, jetzt wer der Reihe nach reden darf, oder wie das
gedacht? Also wenn man den Begriff der Minigemeinden so vor Augen hat, Hauskreise als Minigemeinden und Entlastung des Pastors oder der Hauptamtlichen in der Gemeinde, dann ist das schon so, dass er nicht alles machen muss in dem Hauskreis, also Gabenverteilung schon, aber dass er sozusagen die Seele oder das Herz dieses Hauskreises darstellt, also wie ein Pastor, wie ein Hirte, im Kleinformat. Wir haben mal darüber gesprochen, also mit unserem Hauskreisleiter Betreuer, da hat er gesagt, gut, wie unterscheidet sich der Hauskreis von der Gesamtgemeinde oder vom Gottesdienst oder von der Gesamtgemeinde? Darf im Hauskreis auch Abendmahl gefeiert werden und solche Fragen, ja, ist da irgendwo die Grenze, geht das schon zu weit, ne? Da hat er gesagt, oder soll eine Kollekte eingesammelt werden oder so, ja, ne? Also dann ist das schon praktisch eine Gemeinde in der Gemeinde, also da ist, ja, also solche Fragen kamen, ja, ja, aber man merkt schon hier an dem, also irgendwo, das wäre jetzt eine zu starke Selbstständigkeit, aber ansonsten, Ist es schon so, dass der Hauskreisleiter ein Mini-Pastor ist? Mini, also in aller Bescheidenheit, aber Mini-Pastor. So sollte er auch von der Gemeindeleitung bestätigt werden. Also Leiter, er hat schon eine Aufgabe. Und er muss nicht alles machen, aber er sollte auch, deswegen sagt das Gebet ist wichtig, er muss die Teilnehmer, da muss er ein Herz für haben, im Gebet tragen. Wenn er nicht viel machen kann, aber das ist das A und O. Das ist wirklich das A und O. Also wie ein Hirte. Und das ist, muss ich sagen, da kann ich wirklich Mut machen. Das ist eine sehr schöne Erfahrung. Weil man ist nicht gleich so erschlagen, sondern hat einen überschaubaren Kreis, mit dem man mitwächst. Ja, mit dem man mitwächst und wo Gott das auch bestätigt oder wo man merkt, okay, das ist für mich vielleicht doch nicht die Aufgabe. Aber nicht gleich das Handtuch werfen, also Geduld und das gehört dazu, dass man auch mal Enttäuschung einsteckt, Kritik einsteckt und Demut lernt. Das ist für einen Leiter absolut wichtig und das ist eine ganz tolle Chance. Also so können auch, sagen wir mal, auch Mitarbeiter in der Gemeinde wachsen. Ne? Also auch so in verantwortliche Positionen. Dann kann auch Gemeinde wachsen. Also schon, Mini-Pastor. Ne?
Dann stellt sich natürlich in Verbindung damit die Frage zum Thema Seelsorge.
Ja.
Der wird dann vielleicht irgendwann schon merken, dass ein, zwei Hausverwaltungsmitglieder so starke Probleme haben, wo er sagt, irgendwo bin ich da an der Grenze von dem, was ich tragen kann. Was gibt es da denn
also da, eine
Struktur, wo das aufgefangen
wird? Ja, also wenn man merkt, das überschreitet meine Möglichkeiten, dann kann man immer noch an den Hauptpastor, kann man weitergeben. Ja? Kann man sagen, gut, da bin ich jetzt mit überfordert, ich kann weiter dafür beten, aber wenn da weiter das Gespräch gesucht wird, dann reiche ich es weiter. Also da sollte man dann auch so ehrlich sein und das zugeben, das ist immer besser. Und ach so, bei dem Zugeben, noch eine Sache, die hätte ich vielleicht vorhin erwähnen sollen. Nicht immer, dass man meint, man muss auf jede Frage sofort eine Antwort haben. Denn da sagt doch jemand, der kam in einen Hauskreis und hatte eine Frage gestellt und sofort kam die Antwort da. Dann hat er nochmal eine Frage gestellt, dann wusste er nicht, was die Antwort sagt. Ich gucke danach und nächstes Mal habe ich die Antwort. Und immer gleich zack, zack die Antwort. Es kam gar kein Gespräch. Und dann sagt er, in diesen Hauskreis gehe ich nicht mehr. Da kriege ich immer gleich fertige Antworten. Ja, da entsteht gar keine Auseinandersetzung damit. Und wir dürfen ruhig zugeben, dass wir nicht alles wissen, nicht alles können. Das ist unwahrscheinlich befreiend. Und wir können dann immer noch sagen, also dieses schwierige Anliegen, das reiche ich weiter. Das ist die beste Art, denke ich.